Wow, was für schöne Kinderlieder gibt's, die auch zumindest mir als Erwachsenem sehr gut reingehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin schon froh, dass es heute nicht mehr regnet, aber ich war richtig dankbar für den Regen, den wir die letzten Tage hatten. Ich habe dieses dauerschöne Wetter sehr genossen, muss ich zugeben. Diese Monate, immer schönes Wetter, immer warm, herrlich. Eigentlich könnte ich mir das ganze Leben so vorstellen. Aber ich habe mit immer größerem Unbehagen und ihr wahrscheinlich auch diese Trockenheit wahrgenommen, die letztlich unsere Existenz gefährdet. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht vielleicht auch ein Sinnbild sein kann für diese vielen Jahrzehnte, die wir Wohlstand haben durften hier in Deutschland, die wir Frieden haben durften. Das war eigentlich dauerschön. Es gab immer wieder so Krisen, die Ölkrise in den 70er, 80er Jahren, dann diese Finanzkrisen und so weiter. Eigentlich mögen wir es nicht, wenn es ja schlechtes Wetter ist, im übertragenen Sinn. Aber irgendwie gehört es auch zum Leben dazu. Und ich persönlich erlebe es bei mir ganz stark, dass immer wieder die Krisen, die schwierigen Situationen mein Herz tiefer berühren als aller Segen, den ich so einkassieren darf, unverdient in meinem Leben. Ich wünsche uns, dass wir uns wirklich einlassen können auf die Regenphasen unseres Lebens, die immer wieder sein müssen, damit es nicht zu trockenem Boden führt, auch in unseren Herzen. Wenn es dauerschönes Wetter ist für uns persönlich, dann kann es eben auch sein, dass wir geistlich und menschlich austrocknen und dass wir ein hartes Herz letztlich kriegen, das gar nichts davon weiß, denn es ist ja schön, es ist ja trocken, die Sonne scheint, es ist warm. Aber letztendlich fehlen doch auch wichtige Aspekte des Lebens, unserer Existenz. Und ja, Gott ist der, wie wir gerade im Kinderlied gehört haben, er ist die Sonne, er ist der Regen. Wir brauchen beides. Gott ist die Gnade und er ist das Gericht. Wir brauchen beides, weil wir Sünder sind. Und so wünsche ich uns, dass wir uns jetzt einlassen können, wenn ich nach der Sommerpause mit dem Jakobusbrief weitermache. Wir sind im Kapitel 2 gelandet und da lese ich uns vom Anfang, Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Jakobus schreibt da: Meine Geschwister, habt Glauben an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, ohne auf das Ansehen eines Menschen zu achten. Nehmen wir zum Beispiel an, in eure Gemeinde kommen ein teuer gekleideter Mann mit kostbarem Schmuck und ein armer Mann in schäbiger Kleidung. Und ihr würdet dem Reichen besondere Aufmerksamkeit schenken und ihm einen guten Platz anbieten, zu dem Armen aber sagen: Du kannst stehen bleiben oder dich da drüben auf den Boden setzen. Macht ihr da nicht Unterschiede unter euch und seid Richter mit verwerflichen Grundsätzen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt? Zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Ihr aber verachtet die Armen. Und wer unterdrückt euch und bringt euch vor Gericht? Die Reichen. Sind sie es nicht, die Jesus Christus verspotten, dessen ehrenvollen Namen ihr tragt? Wenn ihr jedoch das königliche Gesetz erfüllt, gemäß der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann handelt ihr richtig. Wenn ihr aber auf das Ansehen eines Menschen achtet, sündigt ihr und werdet durch das Gesetz als Übertreter überführt. Worum geht es in diesem Abschnitt? Wir sollen nicht das Ansehen eines Menschen achten, also Wertungen von Menschen vornehmen aufgrund dessen, wie wir sie so wahrnehmen, wie wir sie einschätzen und uns dann in dieser Einschätzung dann von unserem Verhalten leiten lassen. Warum sollen wir das nicht machen? Kurz auf einen Satz gebracht: weil es von übel ist. unser Predigttext sagt, weil es Sünde ist. Wir sündigen, wenn wir das tun. Und vielleicht mag der Vers 9 harmlos klingen. Wir werden dann als Übertreter überführt durch das Gesetz. Aber das liegt daran, wenn solche Aussagen für uns harmlos klingen, selten kriegen wir die Konsequenzen sofort zu spüren aus dem, was wir falsch machen. Gott ist mit so viel Gnade mit uns unterwegs, dass es in der Regel einiges braucht, bis wir es dann spüren. Und das kann dazu führen, dass wir uns in falscher Sicherheit wiegen, dass wir dann sowas überhören, dass bestimmte Dinge falsch sind und dass wir überführt werden müssen, dass wir Dinge falsch machen. Wenn wir Menschen werten, dann stellen wir uns über sie. Und das Fatale ist, wir nehmen damit den Platz Gottes ein, denn er ist der Einzige, der über uns stehen darf. Wenn ich mich über euch stelle und kritisch über euch urteile, dann stelle ich mich auf Gottes Stufe. Wenn wir so etwas machen, wenn wir Menschen werten, dann ist es letztlich ein Angriff von uns selbst auf unsere eigene Verbindung mit Gott, weil wir uns auf Gottes Stufe stellen. Und damit greifen wir selber unseren eigenen Glauben an, denn der Glaube ist ja die Verbindung zu Gott. Und das führt dann zu Blockaden im Glauben oder unser Glauben nimmt Schaden, wird dadurch zersetzt, wird vielleicht sogar zerstört oder in dem Bild von vorhin, es lässt ihn austrocknen. Sünde trennt von Gott und so ist es auch, wenn wir Menschen werten. Im Werten von Menschen entwerten wir im Grunde unseren eigenen Glauben. Aber nicht nur unseren eigenen Glauben, sondern auch unser eigenes Menschsein leidet darunter Schaden. Denn wenn wir auf Menschen, auf das Ansehen von Menschen achten, wenn wir Wertungen vornehmen, uns über sie stellen und uns dann davon auch in unserem Verhalten leiten lassen, dann ist das auch ein Angriff auf das Miteinander, die Beziehungen untereinander. Dann wird es, wie Gott es eigentlich sich gedacht hat, dass wir als Menschenkinder in dieser Welt miteinander leben, das wird dann auch zerstört oder angegriffen oder trocknet aus. Sünde zerstört die Beziehung zu Gott und auch die Beziehung untereinander. Wenn wir Menschen werten, dann entwerten wir im Grunde auch unser eigenes Menschsein. Weil das so wichtig ist, beginnt unser Predigttext in Vers 1 auch gleich mit dieser Aufforderung: Habt Glauben, glaubt an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, aber ohne auf das Ansehen eines Menschen zu achten. Denn wenn wir das machen würden, würden wir ja dann Sünde mit reinnehmen in unser Glaubensleben und dann klappt es mit dem Glauben nicht so. An Jesus glauben und auf das Ansehen von Menschen zu achten, wie sind die, wie ist so ihre Stellung, was haben die zu bieten und so weiter. Und dann Wertungen vorzunehmen, sich im Verhalten davon leiten zu lassen, das geht nicht mit dem Glauben zusammen, das passt nicht zu Jesus, das passt nicht zu Gott, zu seinem Wesen, das steht da im eklatanten Widerspruch. Jesus, er ist der Herr der Herrlichkeit. Und deswegen sollten wir uns als Gläubige nicht von irdischen Herrlichkeiten, die vielleicht Leute mit Schmuck am Finger und toller Kleidung und großem Wissen und so weiter ausstrahlen, davon blenden, verlocken oder bestimmen lassen. Aber genau das passiert so schnell. Bei mir reicht es schon, wenn jemand selbstbewusst auftritt, dann hebe ich den schon auf den Sockel und fühle mich klein und minderwertig. In unserer Gesellschaft, man muss ja nur die Nachrichten gucken, wie darüber berichtet wird. Da sind immer so Wertungen drin, dann die Großen, die Mächtigen, die Einflussreichen. Oder was man dann auch in der Gemeinde hört, ja, der kann so gut reden, oh, der ist so begabt, der sieht so gut aus. Zu Leuten wird aufgeschaut. Es wird einfach in unserer Welt so gelebt und das ist auch bei uns in unseren Gemeinden zu finden. Und ja, meistens wird das alles schon in unserer eigenen Herkunftsfamilie geprägt. Da wird dieses Bewertungsschema, wie es in der Welt etabliert ist, das kommt in unsere Seele rein, die spürt es, unser Geist, der meint es dann so zu verstehen, ja, das sind die Guten, die was können, die toll sind. Und es passiert auch in gläubigen Familien, das macht da keinen Halt. Der christliche Glaube ist nicht per se Schutz vor solchen Einflüssen, sondern nur, wenn er lebendig gelebt wird und Gott einem zeigen kann, was falsch ist oder nicht falsch oder nicht, was nicht richtig ist und was richtig ist. Vielleicht kennt ihr es auch, dieses fast schon eine Art Gefühl, das ist mehr als nur ein Wissen. Ordentliche Kids sind gute Kids. Brave Kids, brave Kinder, das sind gute Kinder. Das vermitteln die Eltern ihren Kindern auf so eine subtile Weise. Die kriegen das nicht so wie in der Schule dann so vermittelt, dass sie dann Kopfwissen darüber haben, sondern das spüren sie auf einer viel, viel tieferen Ebene. Folgsame Kids, Kinder, die auf ihre Eltern hören, das sind gute Kids. Oder schlaue Kids. Jetzt, wenn ein Kind zum Beispiel mit Krankheiten zu kämpfen hat, kann das die Botschaft in sich aufnehmen, dass nur gesunde Kinder gute Kinder sind, weil das kranke Kind ja immer den Eltern Sorgen macht. Und ja, oder Kinder, die nicht erfolgreich sind, die spüren, da ist eine Schieflage. Oder Kinder, die nicht so gläubig werden, wie es die Eltern sich wünschen, die spüren danach, sie sind vielleicht auch keine guten Kinder und so weiter. Das, was ich jetzt alles aufgezählt habe, da ist ganz viel Gutes und Wichtiges dabei. Aber alles das, ob wir jetzt ordentlich sind, brav sind, gläubig sind, aufmerksam sind, gesund sind oder was auch immer, das macht uns nicht gut. Und das ist eben die Falle, die in der Kommunikation zwischen zum Beispiel Eltern und Kindern dann schief geht, was da passiert, oder in der Gesellschaft, das vermittelt wird. Alles diese Dinge, die an sich gut sind, die machen uns aber als Menschen nicht gut. Das ist ja die heilsam ernüchternde Botschaft, warum Jesus in die Welt gekommen ist und insbesondere warum er für uns gestorben ist. Kein Mensch ist gut. Gut ist allein Gott. Und wir können uns noch so sehr anstrengen. Die Qualität Gottes werden wir nicht erreichen können. Die Anforderungen seines Gütesiegels können wir nicht erfüllen. Und sei es auch nur, weil wir andere Menschen abwerten. Spätestens dann erfüllen wir schon die Qualitätsmaßstäbe Gottes nicht. Oder wie in dem Predigtext ist, jemand sagen, ja, der Platz reicht für dich, und einem anderen sagen, aha, du kriegst aber den Platz. Und das Spannende bei unserem Gott ist ja, auch wenn wir die Anforderungen seines Gütesiegels nicht erfüllen können, auch wenn wir an seine Qualität niemals heranreichen werden, wir sind für unseren Gott trotzdem ganz wertvoll. Und das ist eben der große, der kategoriale Unterschied zwischen ihm und uns Menschen. Und deswegen hat er mit seiner Liebe einen Weg für uns geschaffen, dass eben seine Güte uns gut macht. Und Güte jetzt wirklich im doppelten Wortsinn. Seine Qualität und seine Barmherzigkeit. Dass seine Güte uns in einer Weise gut macht, die wir eben aus uns selber nicht hervorbringen können. Die kann nur von ihm kommen. Die kann nur von jemand kommen, der wirklich bedingungslos lieben kann, was wir Menschen hier ja gar nicht hinkriegen. In der Reformationszeit wurde ein Satz geprägt von der Rechtfertigung des Sünders aus Gnade allein. Das ist eigentlich damit gemeint. Wer es theologisch jetzt hören wollte, der hat es jetzt nochmal in dem Satz gehört. Dass wirklich durch den Sündentod von Jesus, dass er an unserer Stelle für uns Sünder gestorben ist und dass wir an Jesus glauben dürfen und uns als Sünder mit unserem Leben in seine Hand legen dürfen, damit wir dann durch ihn geheiligt werden. Das ist genau das, worum es geht. Dass Gott uns mit seiner Güte gut macht, indem wir erkennen, was bei uns schiefläuft, was bei uns falsch ist, und einfach dankbar sein können, dass Gott uns nicht in die Pfanne haut deswegen, sondern dass er uns gerne vergibt, wenn wir zur Einsicht kommen und was verändern wollen. Das, was ich gerade jetzt ausgeführt habe, das ist auch schon in Vers 5 aufgeleuchtet, wo Jakobus davon spricht, dass gerade an denen, die nach den Wertmaßstäben dieser Welt arm sind, deutlich wird, welchen Reichtum Gott uns durch den Glauben an Jesus schenken möchte. Ich habe immer so viel in meinem Leben gebraucht, irgendwie, was für mich wichtig war oder wichtig schien und so. Und jetzt, ja, mit dem Sterben meines Vaters von Montag auf Dienstag und dem jetzt Abschied nehmen von ihm in den Tagen danach und ja, in dem laufenden Prozess, wo ich merke, Gott hat inzwischen mein Herz doch so weit verändert, dass ich echt, dass das Irdische, die irdischen Reichtümer, wie auch immer sie sein mögen, ob es jetzt Geld ist oder ein toller Urlaub oder Erfolg im Berufsleben oder wie auch immer, wonach ich mich sehne und trachte, dass ich merke, dass das echt immer mehr in den Hintergrund treten darf, weil ich immer mehr von dem spüren darf, dass das, was meine Eltern mir gegeben haben oder was meine Kinder von mir brauchen, dass das alles nur ein Abbild dessen ist, was unser Vater im Himmel uns selber schenken möchte. Denn unsere Kinder oder unsere Eltern oder Partner oder wir selber, irgendwann müssen wir alle gehen hier. Jede Beziehung hier in dieser Welt, die ist vorläufig und die wird irgendwann aufhören. Aber die Beziehung zu unserem Gott, er will eine ewige Beziehung zu uns. Und alles das, was wir in irdischen Bezügen an Sehnsüchten haben und an Mangel erleben und so weiter, das möchte Gott füllen mit seinem Geist, mit seinem Frieden, mit seiner Liebe, mit ihm selbst möchte er ja in unserem Herzen auftauchen. Und das Schöne bei Vers 5 ist ja, weil wir alle vor Gott arm sind, möchte Gott uns alle reich machen. Sogar die scheinbar Reichen, wenn die ihre Armut kennenlernen, sind sie keine Verlierer, sondern gewinnen viel, viel mehr, als sie bisher eigentlich meinten zu haben. Das Schöne ist, wenn wir uns in unserer Armut erkennen und merken, wie sehr wir letztlich auf Gott angewiesen sind, dass wir wirklich nur wie eine Blume auf dem Gras sind, die auf der Wiese, also wie sagt man, Gras oder so eine Blume auf der Wiese sind. Und in der Bibel heißt es ja, und der Wind geht drüber, sie hat geblüht und der Wind geht drüber und sie verdorrt und ist dahin. So ist unser Leben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist aber auch da dieser göttliche Funke, den Gott in uns reingelegt hat mit der Schöpfung. Und er möchte nicht, dass dieser göttliche Funke im Untergang landet, sondern er möchte, dass der wieder zu ihm zurückfindet. Und es ist zwischen uns und ihm funkt und wir wirklich in diese Beziehung reinfinden, wie Gott sie sich gedacht hat, von Anbeginn der Schöpfung an und wie er sie dann über Jesus und seine Vergebung, sein Sterben am Kreuz auf eine ganz neue, wunderbare Weise möglich gemacht hat. Das Schöne ist auch, je mehr wir diesen Reichtum, der uns da in Aussicht gestellt ist in Vers 5, je mehr wir von diesem Reichtum anfangen, in unserem Herzen, in unserer Seele, in unserem Geist wahrzunehmen, darin zu leben und daran auch satt zu werden und wirklich daraus leben zu können, desto weniger werden wir es nötig haben, andere Menschen zu werten oder uns selber zu werten. Desto mehr werden wir aus einem Frieden rausleben können, aus einem Angenommensein heraus leben können, wo wir unsere eigenen Unvollkommenheiten, die Unvollkommenheiten des Lebens, die Unvollkommenheiten unserer Mitmenschen dann auch immer besser aushalten können, ohne sie zu werten. Das spiegelt sich auch in Vers 8, wo es heißt, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Wir können nur weitergeben, was wir selber empfangen haben. Was ich nicht in mir trage als Pastor, werde ich auch nicht gescheit weitergeben können. Ich kann dann vielleicht Bibeltexte vorlesen oder ich kann bestimmte Worte oder Denkmuster weitergeben. Die können auch wirksam sein bei euch, wenn ihr dafür empfänglich seid. Aber viel, viel tiefer geht es natürlich, wenn ich selber was von der Liebe Gottes habe, sehen dürfen, schmecken dürfen, schauen dürfen, da drin lebe, dann habe ich mehr zu geben als anders. Wenn wir uns nicht wirklich als geliebt erleben, dann werden wir uns schwer tun, wirkliche Liebe für andere aufzubringen. Dann wird es immer ein Kraftakt sein, dann wird es immer mühsam sein. Dann muss man immer gegen irgendwas ankämpfen, sei es in einem selber oder beim anderen. Gott möchte nicht, dass andere lieben Qual ist. Er möchte von innen heraus uns helfen, dass uns das immer leichter fällt, indem wir seine Liebe erleben dürfen. Ich habe bis jetzt ja nur immer das im Blick gehabt, wo wir andere abwerten. Das ist ja auch das, was in dem Predigtext gesagt wird. Aber wir können ja auch Leidtragende sein unter der Abwertung durch andere. Und auch da ist es ganz wichtig, dass wir Liebe in uns tragen. Eine Liebe, die wir uns nicht selber geben können, die uns auch letztendlich unsere Eltern nicht werden geben können oder unser Partner nicht geben kann oder unsere Kinder nicht werden geben können. Sei gesegnet. Ja. Da kommt der Nächste. Ja. Jesus, bitte sei mit deinem Frieden, mit deinem Segen, mit deiner Gegenwart in der Situation, wo die jetzt hin unterwegs sind, der Rettungswagen und das Polizeiauto. Danke, dass wir dich darum bitten dürfen. Amen. War jetzt ein bisschen abgelenkt. Wo wir unter Abwertung durch andere leiden, sei es in der Familie, wo wir immer das Gefühl haben, wir werden zurückgesetzt. Es gibt Geschwister, die sind bevorzugt behandelt bei den Eltern. Oder am Arbeitsplatz. Der Chef, der hat andere da im Blick, die dürfen dann irgendwie Unterstützung kriegen. Wir selber bleiben auf der Strecke. In der Gemeinde kann es einem passieren. Ja, ist mir schon gespiegelt worden, ey Tobias, übersiehst du mich? Andere begrüßt du sonntags morgens, durch mich guckst du durch. In der Gesellschaft, in der Partnerschaft, wo auch immer solche Sachen passieren, auch da ist es wichtig, dass wir uns immer mehr öffnen für die Liebe Gottes, uns ausstrecken nach ihm, damit seine Liebe unseren Mangel stillen kann und wir dann auch damit besser umgehen können, wenn wir Abwertung erfahren. Oder wo wir entdecken, dass wir zu Menschen aufschauen, so wie es mir immer wieder schnell passiert. Eigentlich wollte ich was anderes sagen, wo wir uns verführen lassen, dass andere uns anbieten, indem sie zu uns aufschauen, dass sie uns auf den Sockel stellen, dass sie sagen, ey, Tobias, du predigst so cool, wünsche ich mir natürlich, ja, höre ich viel zu selten, ja, aber ist vielleicht auch so, dass es eben nicht gerechtfertigt ist, aber es ist okay, ich soll mich nicht davon abhängig machen. Ich will hier predigen nicht, um C+, also Bestätigung zu sammeln irgendwie. C+ sagen Verhaltenstherapeuten für Bestätigung, eine positive Konsequenz erleben, Belohnung erfahren. Jeder von uns wünscht sich das. Aber das ist so eine Falle, in die wir so schnell reintappen. Und das ist alles letztlich, sind es Angebote vom Feind in diesem Wertungsschema dieser Welt, wo wir ebenso immer denken, wir müssten bewerten, wir müssten einordnen, wir müssten in gut und richtig und böse und schlecht und so weiter alles reinpacken. Jesus möchte uns aus diesem Schema rausholen. Immer mehr. Und deswegen ist unser Gott und Schöpfer selber gekommen vor 2000 Jahren. Und ich möchte jetzt zum Ende der Predigt uns noch ein paar wichtige und hilfreiche Schritte zeigen, wie wir mit Gottes Hilfe aus diesem Wertungsschema, aus dieser Thematik, aus diesem Teufelskreis, in dem wir drinstecken, heraustreten können. Der erste wichtige Schritt ist, die Erkenntnis überhaupt zulassen. Ich bin da in was reingeraten, was mir nicht gut tut, was anderen nicht gut tut, was meine Beziehung zu Gott gefährdet und den Glauben blockieren kann oder sogar noch Schlimmeres anrichten kann. Überhaupt mal zulassen, dass wir selber hier am Werten sind und davon überführt werden müssen. Wenn mir das klar geworden ist, Dann im zweiten Schritt für sich Klarheit gewinnen. Ja, ich will da aussteigen. Denn jede Erkenntnis bringt nichts, wenn sie nicht auch wirklich dann angenommen wird. Und man ja wirklich auch dann die Entscheidung innerlich treffen kann, zu sagen, damit soll Schluss sein. Ich kriege es zwar vielleicht noch nicht hin, dass endgültig Schluss ist, aber ich will das zumindest. Ich will, dass damit Schluss wird. Und wenn das vollzogen ist, dann auch wirklich einen bewussten Schritt machen. Und zum Beispiel im Namen von Jesus diese bewusste und unbewusste Übereinstimmung mit diesem Schema, diesem Wertungsschema, wirklich brechen und zu sagen, im Namen Jesus, ich löse mich von diesem scheiß Bewertungsschema, wie das in unserer Welt ist. Verzeiht diesen Ausdruck, aber es ist ja wirklich so. Es ist ein echter Mist. Es richtet uns letztlich zugrunde und zerstört so viele Beziehungen. Das ist wirklich Buße dann, im tiefsten Sinn zu sagen, ich löse mich von der Übereinkunft, die ich im Grunde mit der Sünde im Herzen getroffen habe, weil ich dachte, das wäre richtig. Oder weil ich gemeint habe, ich kann davon irgendwie profitieren. Und dann mich davon abwenden und zu Jesus hinwenden, zu sagen, Jesus, da ist der Mist, das Bewertungsschema, ich will es nicht mehr. Jesus, ich will jetzt auf dich schauen, ich will dir nachfolgen, ich will mit dir unterwegs sein. Und im Namen Jesus kann man das aber auch nur machen, wenn man Jesus zum Chef in seinem eigenen Leben gemacht hat. Sonst lehnt man sich da ziemlich weit aus dem Fenster, ohne dass man auf einem gescheiten Fundament steht. Deswegen, wenn du Jesus noch nicht zum Chef in deinem Leben gemacht hast, dann gesteh dir ein, dass du dein Gutsein wollen nicht aus eigener Kraft hinkriegst und unterstell dein Leben der Obhut Jesu, unterstell dich seiner Führung, sodass du nicht mehr dir selber gehörst, sondern dass du ihm gehörst. Und dann hast du ein gescheites Fundament, um tatsächlich der Sünde auch viel besser die Stirn bieten zu können. Wenn das geschehen ist, dieses sich trennen von der Sünde und zu sagen, ich löse mich davon, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich wende mich davon ab und wende mich Jesus zu, dann kann man als vierten Schritt Gott darum bitten, dass er uns wirklich in der Tiefe reinigt und säubert von diesem Bewertungsschema. Denn da sind ja noch ganz viele Reste in unserem, ja, überall irgendwo und weiter wirksam, sei es auch nur im Rückenmark irgendwie abgespeichert durch irgendwelche Automatismen, die wir nicht im Griff haben. Wirklich Gott darum zu bitten, dass er uns säubert, dass er uns frei macht davon. Und dann, ganz wichtig, als fünften Schritt, Gott darum zu bitten, dass er dann den frei gewordenen Platz neu füllt. Denn was leer geworden ist, da ist die Gefahr ganz groß, dass wieder was anderes reingeht, was da nicht hingehört. Und sich dann wirklich für das öffnen, was Gott für uns hat. An Gutem, damit wir wirklich, so wie es in Vers 5 steht, dass wir wirklich den Reichtum seiner Gnade dann auch ganz persönlich erleben und erfahren können. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen auf dem Weg zum Abendmahl. Und in dem Lied malt Gott uns vor Augen, wie er uns durch Jesus auf sein Qualitätsniveau hebt, obwohl wir eigentlich nicht auf diesem Qualitätsniveau sind. Und das einfach nur, weil er uns liebt und weil er uns für sich und für den Glauben an ihn und seinen Sohn Jesus gewinnen will, damit wir endlich mehr und mehr rauskommen aus diesem Wertungsschema und er uns immer mehr mit seiner Liebe erfüllen und dann auch zum Segen setzen kann. Amen.